Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, das ging jetzt so schnell, dass ich meine Teetasse gleich wieder zurückstelle, um ein bisschen reden zu können. Wie geht's dir?
Gut, ich glaube, aber dir geht's noch besser, weil du bist frisch aus dem Urlaub.
Das sollte man meinen, ne? Mir geht's auch super. Das war ein wunderschöner Urlaub in Avignon und rund in der Provence. Warst du da mal in der Gegend oder in der Ecke oder in Frankreich? Oder?
Also in der Ecke, ich war halt mal in Paris.
Okay, ja. So war eigentlich mein Frankreich-Bezug davor auch, ehrlich gesagt. Mhm. Obwohl ich ja zur Schule gegangen bin in Heilbronn, was nicht so weit weg ist von der französischen Grenze. Und wir waren dann auch mal in Straßburg oder so. Ja. Ne? Aber so wirklich tiefer reingefahren ins Land sozusagen, abseits von Paris, bin ich auch noch nicht. Und jetzt war ich in der Provence und es war sehr schön. Und da ist mir jemand begegnet und darüber wollte ich kurz mit dir sprechen. Mhm. Und zwar gefühlt in Avignon und der Umgebung von Avignon heißt einfach jede zweite Straße Mistral, also Rue Mistral. Ja. Und es gibt auch riesige Statuen von Frédéric Mistral und so. Und ich habe mich gefragt, wer ist das? Und habe das dann mal gegoogelt. Und ich gehe davon aus, dass du ihn nicht kennst, oder?
Also das ist jetzt ein bisschen fies, weil ich kenne den, aber ist zu viel gesagt, ich kenne den Namen, weil ich habe mal von meiner Schwiegermama so eine in Leinen gebundene Gesamtausgabe der Literaturnobelpreisträgerinnen bekommen.
Okay.
Und die habe ich dann eben alle einzeln eingeräumt und da war der Name drauf, deswegen weiß ich, um wen es sich handelt und habt ihr deine Pointe jetzt?
Gar nicht, weil kennst du irgendwas von seinem Werk?
Nein.
Okay, gut. Dann bin ich ja jetzt beruhigt. Nee. Also gut, Frédéric Mistral wurde am 8. September 1830 geboren in Mayenne und ist am 25. März 1914 eben da gestorben. Der ist also sehr regional verbunden geblieben, war ein französischer Dichter und Linguist, der seine Werke in provenzalischer Sprache schrieb. Was ich nicht wusste und was ich dann im Urlaub gelernt habe, ist, dass die Provence lange Zeit ein eigenständiges Gebiet war. Das wurde erst relativ spät an Frankreich angegliedert, gilt ja heute als eines der berühmtesten quasi Gebiete von Frankreich, aber damals war es das halt nicht. Und die hatten so ein sehr, ich habe das so ein bisschen verglichen, hier haben wir doch die Sorben und diese sorbische Sprache, ne, und so den Einsatz dafür, diese Kultur der Sorben sozusagen zu erhalten. Und das gibt's da eben mit der Provence. Und der Frédéric Mistral hat sich da eben total für eingesetzt. Und sein wichtigstes Werk heißt Mireo und ist so eine Art Romeo und Julia-Geschichte, wenn man das so sagen will, die also über einen Jungen und Mädchen, die sich nicht haben können, weil sie aus unterschiedlichen sozialen Klassen können und spielt eben in der Provence. Und das besteht aus 12 Gesängen und ist in den Jahren von zwischen 1851 und 1859 entstanden.
Okay, da war er noch relativ jung.
Genau.
Ja, 21.
Was ich so interessant fand, einfach nur so von der Beobachtung her, weil ich hatte einfach noch nie von ihm gehört. Und ich finde dafür, dass er den Nobelpreis 1904 gewonnen hat, der Nobelpreis ist für mich eigentlich sozusagen in heutiger Zeit immer sowas, wer den Nobelpreis gewinnt, den kenne ich auch. Ja. Also wie wir letztes Jahr dann festgestellt haben, okay, Jörn Fosse noch nicht viel gehört, dann liest man erstmal, dann guckt man erstmal, wer ist das und dann kennt man den so. Und dann liegt der auch erstmal so in allen Bücherregalen aus und dann weiß man einfach erstmal Bescheid, wer das ist. Aber natürlich sind selbst solche großen oder die größten Ehrungen sozusagen, die es in der Literaturwelt gibt, selbst die sorgen eben nicht dafür, dass Namen immer präsent bleiben und auch Werke vor allem immer präsent bleiben. Und ich fand das so interessant, wie dieser Dichter so über die Jahre dann offensichtlich so ein bisschen ins Nationale, also ich weiß nicht, wie berühmt der in Frankreich noch ist, aber auf jeden Fall ins Regionale, da ist er noch komplett da in der Provence. Da wird er auch noch total gefeiert. Es kann auch sein, dass er in Frankreich, aber er ist so ein bisschen wieder zurückgerutscht sozusagen. Der wird aber sicherlich, als er 1904 den Nobelpreis bekommen hat, eine viel internationalere Anerkennung und auch eine internationalere Bekanntheit gehabt haben. Und das fand ich nur ganz interessant, dass die Literaturgeschichte eben auch viel wieder vergisst.
Ja.
Und das merkt man ja auch bei zum Beispiel bei ganz vielen marginalisierten Stimmen, die wieder ausgegraben werden, wo gesagt wird, ey, da gab es diese Autorin, die zum Beispiel of Color war und die niemand richtig damals gelesen hat, aber jetzt entdecken wir die wieder und was war das eigentlich für eine krasse Autorin, sowas. Ja. Das kennt man ja, aber es passiert eben auch mit Leuten, die zu ihrer Zeit total berühmt waren und total anerkannt waren und nicht nur Bestseller geschrieben haben, sondern auch von den literarischen Weinen total anerkannt waren.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wir können mal, weil du ja auch gerade gesagt hast mit dieser, dass du diesen Band oder diese Sammlung hast, lass uns mal so die 5 oder 6 Vergessensten raussuchen und dann einfach mal so gucken, was die so gemacht haben und wofür die so den Nobelpreis gekriegt haben. Das fände ich irgendwie
ganz
cool.
Lesen wir uns mal durch.
Machen wir mal. Dann kommen wir zu meiner nächsten Verwechslung kurz, Lynn.
Ja.
Ich habe mich da nämlich gefragt, ob der Mistralwind, der da weht immer und der auch sehr hart, also sehr krass ist, wir waren dann auf so einem Kloster, da stand dann überall, also das Kloster war auf so einer Anhöhe und dann stand überall, bitte nehmen Sie Ihr Kind an die Hand, damit es nicht weggeweht wird.
Okay.
Ne, weil das war ein richtig harter Wind ist das und die gibt es da, die Mistralwinde. Da habe ich mich gefragt, ob der dann nach dem natürlich benannt ist, wenn er dann da unten so viel ist. Ist er aber nicht. Der Name kommt woanders her und zwar, der Name Mistral kommt ursprünglich.
Warte mal, du hast gedacht, der Wind ist nach dem Nobelpreisträger benannt.
Ja, habe ich mich gefragt, ob das so ist, weißt du? Weil ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, da ist ein Mistral, da unten ist immer so ein Wind, der heißt Mistral. Und es gibt ja zum Beispiel bei Gewittern gibt es das doch, dass die so Namen kriegen. Du kannst es, glaube ich.
Katharina.
Ja, genau. Ja. Und das kannst du dir, glaube ich, buchen, ne?
Ja, man kann da Vorschläge machen.
Genau, oder so. Genau, irgendwie so. Dachte ich, vielleicht haben die das mit dem Wind bei sich gemacht, weißt du, dass die so gedacht haben, komm, wir benennen mal noch den Wind hier nach so einem Dichter so.
Das wäre super.
Das wäre voll cool, ne?
Ja. Aber nicht so, oder?
Nee, es kommt vom lateinischen Bezeichnung magistral beziehungsweise französisch-provinzialisch mistro, also es ist schon aus der Sprache irgendwie raus und das heißt Meistergebieter, weil der Wind halt so krass ist.
Ja.
Damit sind wir jetzt von Mistral zum Windmistral, also zur Natur gekommen und das war jetzt die etwas holprige, aber doch durchgehende Überleitung zu Nikolai Schulz und Landkrank. Über was wollen wir heute reden, Lynn?
Na, du hast mir ein Buch in die Hand gedrückt von Nikolai Schulz, das ich sehr, sehr, erstmal optisch sehr, sehr schön fand und du meintest, lass uns über Klima sprechen, lass uns dieses Buch lesen und dann hast du es mir gegeben. Hast du es eigentlich auch gelesen?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ja. Ich kann ja kurz so als Hintergrund sagen, es gab halt 2 Texte, die erschienen sind, die sich mit Klima beschäftigen und der andere ist von Caroline Emke, den werden wir heute auch vorstellen. Und bei beiden dachte ich so, das ist bestimmt interessant, das mal zu lesen, weil von beiden einfach über beide viel Positives gesagt wurde und auch so dieser theoretische Angang mich auch interessiert hat.
Ja.
Und deswegen wollen wir das heute machen.
Gut, machen wir das mal. Ich habe das Buch sozusagen für dich gelesen, für diese Folge und für alle, die heute zuhören. Es ist geschrieben von Nikolai Schulz, einem Klimaaktivisten und Soziologen. Also Klimaaktivist ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, beziehungsweise Klimaaktivist klingt sehr praktisch.
Mhm.
Vielleicht ist er auch einfach ein Klimatheoretiker.
Das auf jeden Fall, ne? Und, er forscht auch zum Klima viel, oder?
Richtig, genau. Er forscht an der Universität Kopenhagen, war ein ganz enger Mitarbeiter von dem Philosophen und ich glaube auch Soziologen Bruno Latour, der auf jeden Fall auch das bekannte Terrestrische Manifest gemacht hat. Ich glaube, auf Arte gibt es einige Gespräche mit Bruno Latour. Er ist ja unterdessen verstorben und diese Gespräche kann man sich noch anhören. Und die hatten zusammen zum Beispiel 2022 zur Entstehung einer ökologischen Klasse publiziert. Mhm. Das heißt, die beschäftigen sich ganz, ganz viel damit, was im und nach dem sogenannten Anthropozän passiert, wie wir leben können in dieser Zeit und was die Zukunft bringt, sozusagen. Das Buch Landkrank ist ein Essay. Und liest sich schnell durch, es sind 100 Seiten. Du hast das zu Recht schon so ein bisschen hinterfragt. Was waren deine Gedanken dazu?
Also ich habe eine, vielleicht die erste Frage, ich habe mehrere Fragen.
Ja.
Das, was ich über das Buch gehört hatte, war so, dass man jetzt vielleicht mal so einen theoretischen Vordenker ein bisschen hat, weil das ist ja was, wo wir bei der Klimawende Bewegung immer so gesagt wird, das fehlt noch so ein bisschen. Es fehlen noch so die Theoretiker, die das Ganze begleiten, so wie zum Beispiel Sartre und Beauvoir damals bestimmte Bewegungen zu ihren Zeiten begleitet haben. Sowas gab es immer, dass es Vordenker gab, Menschen, die das begleitet haben, die mitgegangen sind, die Texte geschrieben haben. Und diese theoretische Unterfütterung neben den also die kulturtheoretische Unterfütterung ist das ja dann in dem Sinne. Es gibt natürlich bei der Klimabewegung total viel Wissenschaft, aber das ist Naturwissenschaft. Und es gibt ja auch noch diese kulturelle Seite, die der Klimawandel einfach hat und die die Bewegung auch braucht, um möglichst viele Menschen mitzunehmen.
Ja.
Und da wurde eben Nikolai Schulz als so einer der möglichen Vordenker gefeiert. Und ich frage mich, liefert das Buch Denkansätze? Liefert das uns vielleicht eine neue Ideen zum Klimawandel oder zum Umgang mit dem Klimawandel?
Okay, also ich versuche mal ein bisschen ins Buch euch mitzunehmen, dich und euch mitzunehmen, um diese Frage beantworten zu können. Wir haben es hier mit einer kleinen Reise zu tun. Und zwar müssen wir uns vorstellen, Hitzewelle in Paris, das Thermometer steigt über 40 Grad, wir haben Corona noch sehr akut in der Gesellschaft und Nikolai Schulz ist in seiner Wohnung und kann nicht schlafen nachts, weil es so heiß ist und sucht einen Ausweg und er denkt hin und her und dann beschließt er am nächsten Morgen mit einem Freund und dessen Boot auf eine kleine Insel zu fahren und sich dort sozusagen Abkühlung zu verschaffen. Und dann landet er auf dieser Insel, läuft dort rum und am Nachmittagabend kehren sie wieder zurück aufs Boot und der Segeltörn ist sozusagen, steuert auf sein Ende zu. Das ist so der Ereignisrahmen des Ganzen.
Mhm.
Und innerhalb dieses Rahmens entsteht ein Denkraum, den Nikolai Schulz auslotet. Um über den Klimawandel nachzudenken. Das große Wort, das er dafür findet, denn es ist eine Suche auch nach Sprache. Wie können wir darüber sprechen, wie wir uns fühlen jetzt? Es ist also auch eine Suche nach Sprache und die führt ihn zu dem Begriff landkrank. Das ist ein Begriff aus dem, aus der Schifffahrt, sagt man, glaube ich. Ein Begriff aus der Schifffahrt. Wenn man lange auf See war und wieder an Land kommt, dann schwankt alles.
Mhm.
Und er entleiht sich diesen Begriff, was natürlich gut auch in diese Handlungsebene des Buches passt, um zu beschreiben, wie er sich fühlt bezüglich der klimatischen Veränderung. Denn es macht ihn eben nicht nur die Hitze als Hitze schlaflos, sondern auch der Grund für die Hitze macht ihn schlaflos. Und man kann das schon so sagen, dass man hier jemanden beim Denken zusieht, der Angst hat, der dringend, dringend Trost braucht und dass wir hier jemandem zusehen, der antworten will und versucht, sie sich zu geben, indem er die Umwelt beobachtet. Ich musste auch sagen, dass ich nach den ersten 20 Seiten erstmal total beklommen war. Ich habe Ablehnung empfunden, Trostlosigkeit und die Angst, die in mir selber sowieso sehr präsent ist bezüglich der klimatischen Veränderung. Also ich kannte bis jetzt nur den Begriff Climate Grief.
Mhm.
Wurde hier komplett gespiegelt und deswegen hat sich das in mir auch sehr verstärkt und ich habe dann gedacht, boah, das hat's ganz schön in sich und ich muss da jetzt erstmal durchhalten und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn wir müssen uns, glaube ich, angucken, was der Denkansatz und die Grundannahme dieses Buches ist, um zu verstehen, was Nikolai Schulz da macht. Also grundsätzlich merkt er einfach, dass er keinen Trost findet in allen Wertesystemen, die ihm bis jetzt zur Verfügung standen. Er ist intellektuell sehr gebildet, er greift auf die Philosophie zurück, auf die Soziologie und so weiter, findet aber nichts, was das beschreibt, was er gerade fühlt. Und er versucht dann dieses Gefühl eben auszuloten. Also Gefühl, damit meine ich, er entkommt der Hitze nicht, er weiß, dass die Hitze eine Folge des Klimawandels ist, er weiß, dass es Menschen noch viel schlechter geht auf der Welt, anderswo. Er spürt plötzlich die Entgrenzung, die ihn befällt, weil er lebt ja von Ressourcen, die dort, wo er lebt, gar nicht da sind. Das heißt, er stellt die Frage, wo lebe ich und wovon lebe ich? Und merkt, dass es völlig verschiedene Dinge sind. Das heißt, auch Kolonialismus spielt, das Erbe des Kolonialismus spielt eine Riesenrolle. Er versucht dann zu fliehen auf dieses Boot und muss seine Sachen packen und merkt auch beim Packen der Sachen, ich kann alles, was leichtes Gepäck ist, wiegt total schwer, weil alle Emissionen, die mit dem Herstellen meiner Kleidung verbunden sind, das macht ihn komplett fertig. Ja, der ist irgendwie, ich glaube, Veganer, und aber dann denkt er an die Avocados und an das Quinoa. Und
das heißt, so. Der hat einfach alles permanent,
ja,
im Kopf.
Genau, und es macht ihn komplett fertig. Und dann kommt er so ein bisschen auf den Punkt, weil er so merkt, der zentrale Begriff, um den sich alles dreht, wenn wir über den Klimawandel sprechen und unsere Lebensweise und den Lebenswandel, den wir brauchen, ist der Begriff der Freiheit. Der Begriff der Freiheit ist ein extrem hohes Gut, vor allem jetzt würde ich mal behaupten, so was Europa oder zum Beispiel Amerika betrifft, ein sehr hochgehaltener Begriff, mit dem man viel erreichen kann, politisch zum Beispiel, dadurch auch relativ ausgehöhlt. Aber der Begriff der Freiheit ist extrem wichtig. Das merkt man ja zum Beispiel an Debatten wie dem Tempolimit auf der Autobahn. Ja, wenn man sagt, wir müssen ein Tempolimit auf die Autobahn bringen, das ist irgendwie erstens sicherer und zweitens spart es Emissionen ein, dann brüllen gleich alle, dass das die Beschneidung einer persönlichen Freiheit wäre,
Freiheit,
wenn man
wird
nicht
oft
so
auch
schnell fahren darf, wie man will.
Wird oft auch von rechten Denkern oder von Klimawandelleugnern in Stellung gebracht, oft auch missbraucht gegen den,
ja,
Klimawandel. Ne?
Genau. Ja. Und er meint aber gleichzeitig, dass es nicht ohne Grund ein hohes Gut ist und dass wir den Begriff nicht so zu, oder den Wert nicht abschaffen dürfen, um dem Klimawandel zu begegnen, sondern dass wir ihn neu denken müssen. Und da kommen eben diese Fragen ins Spiel. Was ist der Preis meiner persönlichen Freiheit? Und er weitet das dann ganz schön aus, zum Beispiel auch, indem er an seine Großmutter denkt, die eben mit ihm oder die immer über alles reden konnten, aber gerade über diesen Klimawandel können sie nicht sprechen, weil die Generation der Großeltern sozusagen alles getan hat für eine florierende Wirtschaft und für ein großes Wachstum. Das galt als das höchste Gut und sie wollten für ihre Enkel die Welt lebenswert machen und für ihre Kinder und haben in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach nicht die Weitsicht gehabt oder wurden getäuscht oder wie auch immer, um zu verstehen, dass sie damit eigentlich den Kindern eben diese sprichwörtlichen Schulden hinterlassen und die Erde auf lange Sicht unbewohnbar machen. Und diese Schuld, die sieht er auch in seiner Großmutter, weshalb sie, wenn es um den Klimawandel geht, gar nicht mehr in der Lage ist, sich zu äußern, weil diese Schuld so groß ist. Also er beleuchtet das Ganze eben auch generationsübergreifend. Und dann geht er eben los und geht auf diese Insel und es ist ja so ein bisschen auch so eine Pose, ne? Ich war so ein bisschen, am Anfang dachte ich, das kann da jetzt nicht sein. Also man muss doch mal reflektieren, dass man irgendwie so gute Kontakte hat, dass man es sich leisten kann, jetzt mit einem Boot auf so eine einsame Insel zu fahren in dieser Situation. Mhm. Ja, also das war dann relativ unkommentiert, sondern dann so dieser leidende Mann muss dann raus auf diese Insel. Da war ich so ein bisschen so, ich weiß ja nicht. Aber auf der Insel wird dann relativ schnell klar, dass er quasi sich selbst und diesem ganzen Wandel überhaupt nicht entkommen kann. Weil diese Insel hält dann als Beispiel her für einen Lebensraum, der quasi untergeht, weil er uns vor den Folgen des Klimawandels beschützen soll. Also da kommen wirklich aberwitzig viele Touristen hin, vor allem wohlhabendere Leute mit ihren Superjachten und sowas. Und die versuchen dann dort Erholung zu finden, während die Bevölkerung der Insel total leidet, weil durch die ganze Wasserverschmutzung, durch den Tourismus und so weiter, es fehlt an Trinkwasser, die Ernten, also Ernten im Sinne von Fische, das bleibt alles aus. Ja, du kannst die Ressourcen nicht nutzen, weil sie zerstört werden und dadurch, durch die Veränderung der Wasserbedingungen, sage ich mal, wird auch die Insel als Landstück angegriffen. Das heißt, der Lebensraum verschwindet halt wirklich. Also das, was er da erfährt, ist, dass den Trost, den er sucht, um sich von der Welt abzugrenzen, die Welt quasi zu einem schlechteren Ort macht. Und das alles nicht funktioniert. Und dann, ja, unterhält er sich dann auf dieser Insel mit Leuten, die dort wohnen und merkt sozusagen auch dieses zweischneidige Schwert von, wir leben einerseits vom Tourismus, andererseits macht der Tourismus unseren Lebensraum kaputt. Probleme, die man also kennt und die er hier sehr exemplarisch macht. Und die dann so ein bisschen gipfeln in dieser Betrachtung dieser Superreichen, die irgendwie versuchen, sich ins Weltall zu schießen und dort, ja, irgendwie einen neuen Lebensraum zu finden und sich so denken, ja, who cares, die Erde, ich kann sie hinter mir lassen. Und da kommt auch dieser Begriff der ökologischen Klasse ins Spiel, ja. Also wer zerstört die Welt, wer muss in der zerstörten Welt leben? Und dieser Begriff der ökologischen Klasse, den er da mit Bruno Latour viel definiert hat. Insofern, ja, das Buch liefert einen Denkansatz. Ich glaube, so wie ich dieses Buch verstanden habe, dreht sich alles um den Begriff der Freiheit und wie wir sie verstehen und was wir als Einschränkung empfinden und vor allem diese zentrale Frage, wovon lebe ich? Die war für mich ganz entscheidend und ich fand, insofern ist diese Theorie da um diesen Denkansatz auch so ein bisschen ins Praktische geworden durch meine Rezeption des Ganzen. Also nicht im Buch selbst, da sind keine Handlungsanweisungen drin. Aber für mich war es schon so, dass ich danach plötzlich total ins Grübeln gekommen bin. Und du weißt, ich fahre kein Auto, ich habe kein Auto, keinen Führerschein. Ich bin jetzt nicht im Flugzeug irgendwie oft zu finden und mache halt jetzt irgendwie, esse kein Fleisch. Und das sind ja immer so diese Paradebeispiele dafür, wie man so seinen ökologischen Fußabdruck klein halten kann. Ja. Und das hat mich dann alles mal so ein bisschen interessiert, weil ich auch so dachte, wo stehe ich eigentlich? Und im Durchschnitt ist eben in unseren breiten Graden, sage ich jetzt mal, in unserem ökonomischen Kreis so der Abdruck bei 10 irgendwas. Ich weiß die Einheit lustigerweise nicht mehr, CO2-Dings irgendwas.
Tonnen sind das,
Tonnen,
oder?
Genau. Und durchschnittlich weltweit bei 5. Und wenn wir dieses Klimaziel erreichen wollen, müssten wir alle auf 2 kommen. Das heißt, von 10 zu 2 ist schon eine Menge. Ich habe dann hab mir mal so einen Fragebogen ausgefüllt, über die kann man sich total streiten, aber es war irgendwie einfach mal so, hab's mal aus Interesse gemacht und bin dann auf 5 gekommen bei meinem CO2-Abdruck und hatte dann tatsächlich so ein bisschen Genugtuung, weil ich dachte, oh, immerhin, oh mein Gott. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich was tun möchte und mehr aktiv sein will. Das Problem ist, glaube ich, das ist was sehr Privates und Persönliches und auch darüber muss man diskutieren, inwieweit eine einzelne Person ihren Klimaabdruck reduzieren kann und also ihren CO2-Abdruck und inwieweit das was bringt, weil wir trotzdem in einer Welt leben, wo es unglaublich große Industriemächte gibt und Staaten und Firmen und Fabriken.
Einzelpersonen, ne?
Und Einzelpersonen,
also das sind ja diese Superreichen, von denen du erzählt hast, die so viel Geld haben, wie ganze Länder zusammengenommen und die mit ihrem Geld auch investieren und sich Sachen gönnen, sage ich mal.
Ja, und deren CO2-Fußabdruck wahrscheinlich nicht bei 10 ist, sondern
bei
exorbitant hoch.
Ja.
Und das hat mich dann wiederum so ein bisschen, also da liefert das Buch keine Antwort. Ja, also wie wir das dann gesellschaftlich als Gesellschaft umsetzen kann, das Buch glaube ich nur als Denkansatz, wie du es eben sagst, anregen.
Das heißt, er denkt persönlich über den Klimawandel nach und über diese Begriffe ökologische Klasse und Freiheit und versucht da sich so ein bisschen zu definieren und einen Ansatz zu liefern? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, er will einfach so eine Art zukunftsfähige, also am Ende, das Buch ist ziemlich offen am Ende, ja, also er sitzt dann in diesem Segelboot und fährt zurück Richtung Festland, er konnte auf der Insel nicht entfliehen und dann, er hatte irgendwie sich am Anfang nicht richtig informiert, wie man so ein Segelboot steuert und merkt dann auch, er kann das gar nicht rudern, das ist natürlich jetzt die sehr zaunpfahlige Metapher dafür, dass er halt aus der Theorie kommt und praktisch nichts umsetzen kann, ja, er aber merkt, er muss sich für die Praxis interessieren, um das voranzubringen. Und für mich klingt es so ein bisschen, also ich würde eine Fortsetzung erwarten jetzt, ne? Wie kann er das in der Praxis umsetzen? Wie bringen wir das in die Praxis als Gesellschaft?
Das heißt, es ist auch so ein bisschen der Kampf eines Menschen mit seinen Vorannahmen und mit dem, was er sozusagen gelernt hat und wie er damit umgeht.
Ja, und mit der eigenen Schuld auch, weil man ganz klar merkt, ich kann mich nicht rausnehmen aus dem Klimawandel, weil wir einfach auch mit einem sehr, ich sag jetzt mal mit einem unterdurchschnittlich belastenden Lebensstil, selbst da sind wir Teil derer aller, die wir die Erde ausbeuten. Es ist einfach so. Und vielleicht noch ein Satz dazu zum Buch. Ich finde das Buch wichtig und ich finde es gut, es zu empfehlen, aber ich hatte mit dieser persönlichen Ebene im Buch so meine Probleme. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil du kennst das, so ein Essay soll ja immer so einen persönlichen Ansatz haben, ne? Und der wirkt für mich sehr konstruiert hier und da. Es gibt zum Beispiel, ja, diese Stelle, ich hatte sie schon genannt, mit dem Schrank. Und ich verstehe, wenn man irgendwie zum Beispiel beim Kaufen neuer Kleidung oder wenn man irgendwie sieht, wie so eine Fabrik aufgebaut ist, dann irgendwie denkt, um Gottes Willen, der ökologische Fußabdruck. Aber wenn ich Klamotten in meinem Schrank rausziehe, dann sind die dem Wirtschaftskreislauf in gewisser Weise entnommen. Also da wird gerade nichts für mich neu produziert, was ich konsumiere. Und in dem Moment fand ich diese absolute Bestürzung darüber so ein bisschen, dass, also ich konnte es nicht nachvollziehen, weil es sozusagen an so einem Punkt angesetzt hat, das musste so sein, wo sollte es sonst herkommen? Wäre er an irgendeiner Fabrik vorbeigeflogen, wäre es nicht authentischer gewesen sozusagen. Und dann gab es das nochmal in anderer Form, als er auf der Insel ist und dann so einen geheimen Strand findet, den ihm ein Freund empfohlen hat, wo er sich so abschalten soll. Und er geht auf diesen geheimen Strand und dann kommt da eine Einheimische und bittet ihn zu gehen, weil sie jetzt keinen Platz mehr hier habe und auf der Insel sei überhaupt kein Platz mehr zum Leben und so. Und ich dachte halt einfach, Also
man will alles in eine Richtung bürsten sozusagen.
Ja, und
man
ich meine, es würde ja schon reichen, wenn er eine Einheimische sieht und sich unwohl fühlt, weil er denkt, um Gottes Willen, ich sollte hier nicht sein, das ist nicht mein Ort. Aber dass sie dann auf ihn zukommt und diese Worte sagt, die überhaupt nicht authentisch klingen, dass ich will ihm nicht absprechen, dass es genau so passiert ist, aber für mich klingt das wie das Gerüst eines Textes, genau, weil er dann auch irgendeinen Parkranger trifft und mit dem dann ins Gespräch kommt und der ihm alles erklärt zu den ökologischen Sachen der Insel. Und da dachte ich kurz so, es würde mich nicht wundern, wenn er das als behelfsmäßigen Überbau sich zusammengeschustert hat.
Gerade ja auch jemand, als der aus der Wissenschaft eher
richtig,
kommt und
genau,
nicht aus der Literatur.
Und das muss man ja auch dann mal mit ein bisschen Nachsicht beurteilen. Ja, aber ich sag jetzt mal, für alle Freunde der Literatur sollte man das vorher vielleicht kurz erwähnen, dass man da jetzt manchmal sich vielleicht ein bisschen ärgern würde. Aber was das ganze Klimathema betrifft und auch eben diesen Denkansatz und diese Verstrickungen des modernen Menschen, postmodernen Menschen, wie auch immer, in seine Umwelt, da finde ich es sehr, sehr spannend und finde es auch einen schönen Reminder, den man mal gut am Wochenende zwischendurch lesen kann, um sich selbst mal wieder neu zu hinterfragen und überhaupt wieder so ins Thema einzusteigen, was mich dazu bringt, dich zu fragen, wie dein Buch gewesen ist, was du zum Thema gelesen hast. Du hast nämlich das Caroline Emke Buch gelesen.
Genau. Und das sind zwei verschriftlichte Vorträge, was wahr ist über Gewalt und Klima. Und mit dem ersten Vortrag gehen wir so ein bisschen weg vom Klima erstmal.
Ja.
Aber das macht Sinn. Deswegen machen wir das trotzdem und
nehmen
gespannt. Nicht nur den zweiten Vortrag. Das ist die Wuppertaler Poetik-Dozentur für Faktuales Erzählen 2023 war das.
Mhm.
Und Faktuales Erzählen, naja, erzählen, was ist das? Das ist einfach, man schreibt über das, was wahr ist, was in der Wirklichkeit passiert. Und das verhandelte Material muss der Wirklichkeit entsprechen. Also das Imke war lange Zeit Kriegsreporterin, hat eigentlich in allen ihren Büchern über Gesellschaft geschrieben und über Dinge, die wirklich passiert sind, sagen wir es mal so.
Aber
einfach.
Interessant, weil das eine Poetikdozentur ist, das klingt ja jetzt so, als wäre der literarische Anspruch auf jeden Fall, als könnte der im Ergebnis, könnte sich das Buch im Ergebnis etwas anders ausnehmen als das Buch von Nicolai Schulz, bei dem ich jetzt manchen Stellen literarisch.
Ja, genau. Also hier ist sozusagen beim faktuellen Erzählen ist der Anspruch, man darf nicht zu viel dazu erfinden.
Mhm.
Ich komme gleich noch ein bisschen auf die Implikationen. Eben gesagt dann, okay, in meiner ersten Vorlesung zum Thema Gewalt beschäftige ich mich erstmal darüber, wie schreibe ich über Gewalt? Wie habe ich das gemacht als Kriegsreporterin? Was musste ich beachten, wenn ich als Kriegsreporterin in ein Land gegangen bin, mit Menschen gesprochen habe, die Innenzeuginnen waren? Also so nennt sie das, also Leute, die das wirklich erlebt haben, nicht nur aus zweiter Hand oder so, sondern
ja,
die es wirklich erlebt haben, du begegnest denen und dann willst du ihre Geschichte erzählen.
Mhm.
Und wie erzählt man diese Wahrheit und was ist diese Wahrheit, wie findet man das raus oder wie geht man damit um, weil so leicht ist das ja nicht. Sie sagt erstmal, wenn sie als Kriegsreporterin in ein anderes Land gekommen ist, gab es immer so einen doppelten Kontext. Einerseits gibt es diesen distanzierten journalistischen Blick, im Sinne von, du hast die Aufgabe, möglichst objektiv zu sein, möglichst viele Fakten zu finden und so weiter, wenn du mit jemandem sprichst, dir klarzumachen, zu welcher Seite gehört der, wie ist der da eingebettet und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber immer auch eine menschliche Begegnung mit einem Menschen, der oder die in der Regel extrem viel Leid erfahren hat. Und sie sagt, diese zwei Komponenten, das ist wie so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Das hört auch nie auf. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin objektiv eine Journalistin und hör mir dann mal einfach so an, so kühl in Anführungszeichen, wie mir jemand erzählt, wie sein Kind umgebracht wurde oder sowas.
Ja.
Also das ist der Kontext. Und man muss wissen, sagt sie, dass man eben über die Erfahrung anderer schreibt. Und sie sagt, wenn man über diese Erfahrung schreibt und über das, was einem dann erzählt wird, dann bedeutet das, diese Geschichte gehört einem. Nichts davon gehört mir. Man muss sich mit den Erfahrungen der anderen vertraut machen, als ob es die eigenen wären, um sie beschreiben zu können, um sie verstehen zu können. Gleichzeitig muss man sie aber auch in ihrer Autonomie lassen. Also man muss immer auch wissen, dass es eben nicht die eigenen Erfahrungen sind und dass man immer nicht das Recht hat, sozusagen sich da reinzuschreiben. Was ich noch ganz interessant finde, dass sie gesagt hat, das Gute beim faktualen Erzählen ist, man muss sich die Frage nach dem Wozu-Schreiben nicht stellen, die sich vielleicht manchmal Fiktionsautoren stellen, ne? Die dann denken so, ach, braucht das jetzt irgendwie noch wer, was ich hier schreibe? Ist das ein guter Text? Ist das Thema nicht total alt? Haben da nicht schon, sie sagt, wenn man das sieht und Gewalt sieht und sieht, was Menschen angetan wird, dann will man darüber schreiben und dann gibt es da diese Frage nach dem Wozu nicht mehr. Genau. Dann von der Sprache her sagt sie, und das ist alles ein bisschen theoretisch, aber das ist eben auch bei so einem Vortrag die Sache und ich finde es trotzdem auch interessant, weil ich glaube, dass gerade wenn wir über den Klimawandel und übers Schreiben über den Klimawandel reden, da geht es ja auch viel um faktuales Erzählen, also um das Beschreiben der Welt. Sagt sie, die Sprache muss präzise sein, was man schreibt, muss stimmen und da muss man eben auch nachfühlen und wirklich das Treffende finden. Und man muss sich auch überlegen, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sagt sie als Kriegsreporterin dann in diesen Ländern war und mit den Menschen gesprochen hat, man muss auch wissen, was man verschweigt. Weil manchmal die Menschen gar nicht wissen, was sie einem da erzählen oder wie dass das dann auch in der Öffentlichkeit kommt. Und man muss auch genau wissen, wenn Menschen von traumatischen Bedingungen oder so erzählen, dann bricht das ja auch manchmal einfach so raus, ne? Und beim Ordnen muss man dann genau auch das überlegen. Und dann redet sie über ein paar Widerstände, denen wir auch jetzt gleich beim Klima wieder begegnen werden. Und nämlich beim faktualen Erzählen über Gewalt. Und dann sagt sie, ein Widerstand, den es gibt, ist der kognitive Widerstand, Terror zu verstehen. Und zwar sagt sie, du gehst in ein Land, jemand erzählt dir von sowas Grausam und du denkst dir, das muss doch übertrieben sein. Das hat die jetzt ein bisschen die Person ein bisschen ausgeweitet oder sowas, ne? Dann sagt sie, es gibt ein quantitatives Maß an visueller Anomalie, nennt sie das. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass eine Landschaft so zerstört sein kann, dass man sie nicht fassen kann, weil sie nicht zu dem eigenen Bilderverständnis passt.
Okay.
Dass quasi so viel kaputt ist. Und sie sagt, das gibt es eben auch zum Beispiel, und da sind wir schon beim Klima langsam, das gibt es nämlich auch in zum Beispiel Erdbebengebieten oder so, dass so viele Häuser aneinander gekracht sind, so viele Dächer aufeinander liegen, alles so nicht mehr stimmt, dass man das kaum aufnehmen kann. Dass man es einfach nicht begreifen kann. Das Gehirn kann es nicht mehr begreifen. Dann sagt sie, es gibt eine ideologische Schwelle. Also, und es ist immer wichtig, mitzubedenken, welche Position habe ich, welchen Blick habe ich, woher komme ich und wie sorgt das alles dafür, dass ich vielleicht nicht verstehen kann, was da gerade vor meinen Augen passiert, weil das in einem anderen Land passiert und so weiter. Und dann berichtet sie aus ihrer Zeit als Kriegsreporterin, dass sie manchmal angerufen hat in der Redaktion und gesagt hat, ja, so ist der Text jetzt. Und die Redaktion dann gesagt hat, könntest du es nicht noch ein bisschen weniger brutal machen sozusagen.
Oh Gott, das will man ja gar nicht glauben, ey. Man denkt, das ist alles schon immer brutal.
Das ist wirklich genau. Und das nennt sie die Schwelle der Konvention des sauberen, anständigen. Den Filter des sozialen oder ästhetischen Tabus, der verhindert, allzu brutale oder zu grausame Details zu beschreiben. Und der schließt ja auch wieder letztlich auf diesen Punkt, dass man selber, wie sie es sagt, wenn man in dem Gebiet ist, gar nicht glauben will, was da an Brutalität einem geschildert wird.
Das gibt's doch auch in der Literatur, also in der Fiktion. Ich weiß noch, dass ich mal ein Buch gelesen habe in einem Seminar und das war von einem chinesischen Autor. Und ich weiß den Namen nicht mehr, es ist viele Jahre her, aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass es so eine Stelle gab, weil da auch so politische Unruhen geschildert wurden, die es tatsächlich gegeben hat. Und da flog dann plötzlich der Kopf eines Babys durch die Luft.
Mhm. Total. Das kommt einem vor, wie so, wer erfindet sowas?
Ja, das kann man doch nicht schildern. Das ist völlig unglaubwürdig.
Ja, genau.
Und dann haben wir im Seminar darüber gesprochen, dass das halt unseren Lesekonventionen so entgegengeht, dass es so fast schon geschmacklos ist.
Ja, genau.
Und da, ich denke, das ist ein ähnlicher Effekt.
Ja, total. Und eben gesagt, wie, oder ihr großes Anliegen, und das spürt man auch in ihrem Text, und das macht den Text auch zu einem sehr berührenden und wichtigen Text, ist, wie kann man solchen Menschen, die Sachen aus erster Hand erlebt haben und durchlitten haben, wie lässt man denen Gerechtigkeit widerfahren im Sinne, also im Sinne des Textes?
Ja.
Wie erzählt man das so, dass man denen ihre Würde auch wieder ein Stück weit wiederherstellen kann? Und das sind ja Menschen, deren Würde meistens davor einfach komplett zerstört wurde durch Folter, durch Mord, durch Auslöschung, ne? Und sie sagt, man muss eine Doppelung vollziehen und nennt das die Ästhetik des Widerstands gegen Gewalt. Und zwar sagt sie, ich darf die Menschen nicht nur gebrochen zeigen, ich muss versuchen rauszufinden, wer waren die davor. Und ich muss quasi das Klaffende sichtbar machen in meinem Schreiben zwischen dem, wie die davor waren, was die für ein Leben hatten, die Identität, die hatten und das, was die Gewalt mit ihnen gemacht hat. Weil das, was die Gewalt in der Regel will, ist auslöschen, ist sagen, du bist nicht so wichtig, du bist nur ein kleines Ding, hier ist der Staat wichtig, hier ist der Dings.
Das Opfer wahrscheinlich.
Genau, dieses und dieses Klaffende, das auszuhalten und das auch auszustellen, das kann halt ein Text, sagt sie. Und deswegen ist es aber auch wichtig zu zeigen, wie ist das passiert? Was ist da passiert? Und durch diesen Vorgang, dass man das davor miterzählt und wer dieser Mensch davor war und sei es nur in kleinen Gesten, in kleinen Details, kann man sozusagen diesen Menschen als Menschen auch hinstellen und nicht nur als Opfer der Gewalt und nicht nur als die Person, die jetzt vor einem sitzt und vielleicht, keine Ahnung, dem die Gliedmaßen fehlen und so weiter.
Fasst sie das auch jetzt analog zu dem Narrativ, wie man über Klimawandel spricht? Also im Sinne von, es muss die unversehrte Natur geben, damit man die Zerstörung des Lebensraums fassbar machen kann.
Genau, damit kommen wir zur zweiten Klimavorlesung, also zur zweiten Vorlesung. Und die hieß dann eben, hatte Klima als Überschrift. Und da ging es um faktuales Erzählen im Angesicht der Klimakatastrophe. Und genau das ist einer der Punkte, also nicht, dass ich sagt, irgendwie man soll jetzt so tun, als ob es ein Paradies gibt, was man erstmal setzt oder so. Ne? Ja. Aber sie sagt, wir müssen bei der Klimakatastrophe, wenn wir uns damit auseinandersetzen mit der Klimakrise oder welches Wort man noch verwenden will, müssen wir sowohl rückwärts als auch vorwärts blicken. Also wir müssen rückwärts blicken, um zu zeigen, was schiefgelaufen ist, um zu zeigen, dass was schiefgelaufen ist, um immer wieder daran zu erinnern, dass Menschen das gemacht haben, dass diese Schuld existiert und dass es da auch Verantwortliche gab, die auch mehr verantwortlich waren zum Beispiel. Um das alles klar zu machen, müssen wir auch rückwärts blicken und sie nennt es dann so, es geht darum, die Klimakrise als etwas Gewordenes zu beschreiben. Einfach um auch klarzukriegen, das ist nichts, was natürlich in Anführungszeichen passiert und so ist. Und das ist auch ein interessanter Punkt, weil du das auch bei dem davor jetzt gesagt hast. Sie sagt eben auch, ich habe mich auch lange nicht damit beschäftigt. Und eine der Gründe, warum man sich so schwer damit beschäftigt, ist diese Schuld eben, mit der man sich nicht so auseinandersetzen will. Und das gibt es also bei ihr auch. Und dann sagt sie aber, müssen wir natürlich bei der Klimasituation, bei der Klimakrise auch den Blick nach vorne richten, weil es geht ja auch darum, rauszufinden oder auszuloten, was müssen wir tun, was muss sich ändern, damit eben nicht das Schlimmste eintritt, sage ich mal. Es wird eh schlimmer, aber damit nicht das Allerschlimmste eintritt.
Ja.
Und da sagt sie, gibt es eigentlich zwei Szenarien, die man eben in die Zukunft werfen kann. Das eine sind dystopische Erzählungen, nämlich was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher, uns nicht raffen und nicht genug tun? Das ist ja letztlich, läuft es automatisch auf eine Dystopie hinaus, weil man weiß, wenn das so weitergeht und wir nicht mehr machen, dann werden so oder so werden diese Kipppunkte kommen und so weiter. Das andere aber, was sie sagt und was auch wichtig ist, ihrer Meinung nach, ist die Fantasie des guten Lebens, so nennt sie das. Nämlich alle Praktiken, alle Ideen, alle Vorstellungen dessen, wie wir denn auch leben könnten, wie wir anders leben könnten, weniger verschwenderisch, weniger zerstörerisch und so weiter, wie wir neue Formen des Zusammenlebens finden könnten, die dafür sorgen, dass es besser wird, dass es nicht schlimmer wird, sondern dass wir Wege finden. Und es erinnert mich an das, was du jetzt gesagt hast, weil dieses Freiheit-Neudenken, Andersdenken sozusagen, das gibt es bei Emke auch sehr viel, dass sie sagt, wir müssen einfach die Begriffe nicht abschaffen, die wir haben jetzt in unserem Zusammenleben, sondern wir müssen sie einfach neu füllen, wir müssen neu denken, wir müssen anfangen, uns eine andere Gesellschaft vorzustellen, statt einfach zu sagen, ja, okay, dann wird es halt nichts und dann wird es halt nur, dann gibt es nur diesen dystopischen Ausweg. Wir müssen auch hoffnungsvollere, alternativere Wege vorschlagen und gehen und überlegen und auch zeigen, was da für ein Potenzial auch für alle drinsteckt letztlich. Und sie sagt halt, dass diese dystopischen Erzählungen natürlich wichtig sind, aber dass die ihrer Meinung nach halt einen absoluten Vorrang haben, überall rausgekramt werden, auch in den Medien oder so, dass man, wenn man die Klimakrise
genau.
Und
bei uns in den letzten Folgen.
Und bei uns in den letzten Folgen. Und dass es halt auch wichtig ist, diese Fantasien des guten Lebens zu bringen. Und dann sagt sie analog, wenn sie nachdenkt über die Herausforderung, die, wenn man über den Klimawandel nachdenkt oder eben über Gewalt nachdenkt, da sagt sie, beim Klimawandel sind die Herausforderungen folgende, wenn man sich damit beschäftigt, eben einmal, es ist einfach unmöglich, sich das Ende der Welt vorzustellen. Also es ist einfach so, das sprengt einfach die Vorstellungskraft. Dann die unfassbare Scham über die eigene Verstricktheit, nennt sie noch als Thema.
Ja.
Dann das, was sie die geistige Verstümmelungsmaschine oder politisch aktive Verrätselung nennt. Sie sagt, es ist kein Rätsel, der Klimawandel. Der ist da, das ist, aber es wird halt aktiv verrätselt, weil man möchte möglichst bequem weiterleben, man möchte diese Schuld von sich schieben und es gibt dann nennt sie zum Beispiel die Springerpresse und andere, die halt wirklich viel tun in den Debatten, um ständig, was du auch vorhin genannt hast, dann, es wäre total sinnvoll einfach und es wäre wichtig aus der emissionssparenden Sicht her, das Tempolimit zu beschränken.
Ja.
Und es hat nichts mit Freiheit zu tun, wenn man überlegt, was die Folgen sind, dass das Tempolimit frei bleibt, also egal sozusagen, wie schnell man fährt.
Ich finde auch immer spannend, dass gerade bei dieser Debatte, dass selbst wenn es eine Beschränkung der Freiheit wäre, also selbst wenn, was für einen, also wie wirklich vielleicht auch mal polemisch gefragt, wie schrecklich kann ein Mensch leben, wenn das seine Lebensqualität
ist. Egoistisch,
so,
ne?
Ja. Und auch, wie schlimm muss dein Leben sein, wenn eine Beschränkung des Tempolimits dafür sorgt, dass du komplett ausflippst?
Zumal, wenn du ja weißt eigentlich, was du damit Gutes tun könntest. Ja. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja wirklich, es hätte wirklich große Auswirkungen in Deutschland auf den Abdruck. Das ist nicht nur noch ein kleiner Baustein, es ist ein großer Baustein, was den Verkehr angeht. Imke analysiert in ihrem Buch, und das kann ich nur ans Herz legen, das auch mal zu lesen. Ja, habe ich richtig formuliert. Analysiert die politischen Taktiken solcher Akteure eben auch.
Ah, ja, okay.
Also und sagt eben auch, beschreibt auch, wie die agieren, um eben ständig die Debatte um den Klimawandel und um das, was getan werden müsste, zu torpedieren. Was ich ja sowieso auch extrem unverständlich und extrem dumm einfach finde, mit welcher Dummdreistigkeit manche Menschen da so und wie fahrlässig die auch diesen Klimawandel leugnen, ne? Und sie macht sich aber dafür stark, und das erinnert mich dann auch an unser Vorgängerbuch, dass man Klimaschutz und Menschenrechte immer zusammendenkt und dass man den Zweifel auch an den eigenen Motiven und an jetzt innerhalb der Klimabewegung nie aufgeben darf, weil sie sagt, man darf sozusagen nicht, also es gibt von Obama diesen Ausspruch, when they go low, we go high.
Mhm.
Ne? Und das ist, glaube ich, auch bei ihr so ein bisschen so ein Ansatz von, man darf sich nicht auf dieses Niveau runterlassen. Man darf sich nicht nur, weil die andere Seite mit irgendwie Nicht-Fakten kommt und einfach irgendwelche Sachen behauptet und laut rumschreit, darf man nicht anfangen, sich im Einsatz für die richtigen Sachen auf die gleiche Weise zu verhalten.
Ja.
Und sie hat dann so ein Konzept von Foucault, was sie am Ende ins Rennen bringt, sozusagen als Idee vielleicht, als eine mögliche Idee im Erzählen über die Klimakrise. Und Foucault beschreibt das als Wahrsprechen. Er hat das aus der Antike.
Mhm.
Und da gab es halt diese Vorstellung, Wahrsprechen bedeutet, eine Person sagt in einem Staat einem Tyrannen die Wahrheit ins Gesicht. Und diese Wahrheit ist eine Wahrheit, die diese Person glaubt. Also es ist und dieses Wahrsprechen ist immer ein Sprechen, ein aufbegehrendes Sprechen gegen ein unterdrückerisches System. Und eben gesagt quasi, wir brauchen Leute, die die Wahrheit sagen, wir brauchen ein Erzählen, was versucht wahrzusprechen über die Klimakrise, aber auch eben über das, was noch sein könnte, also durchaus auch mit diesem utopischen Gedanken. Und wir brauchen auch eine Unterstützung der Menschen und eine Solidarität mit den Menschen, die wahrsprechen. Mhm. Weil sie beschreibt dann eben auch, also es gab auch in den letzten Monaten einige Auftritte, wo Caroline Imke zusammen mit Luisa Neubauer aufgetreten ist. Und sie beschreibt eben auch einfach, was die aushalten muss von Rechten, von Klimawandelleugnern, was für unfassbare Bedrohungsszenarien sich da aufbauen gegen die, nur weil sie sich für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel einsetzt.
Ja.
Genau. Und am Ende beschäftigt sie sich nochmal mit der Klimabewegung und sagt dann, und das fand ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken, dass wir reden ja oft im Bereich vom Klimawandel von so Transformationen. Was muss in unserer Gesellschaft passieren? Ja. Wie muss der Verkehr aussehen? Wie müssen wir das anders machen in den Städten und so weiter? Und sie sagt, sie würde das lieber als so eine Befreiungsbewegung sehen, als eine Emanzipation.
Hm.
Eigentlich zu einem besseren Leben, wo man wieder mehr zu sich kommt.
Ja.
Weil eigentlich das, was wir gemacht haben und das, was du auch vorhin beschrieben hast mit den Großeltern, die dann irgendwie gedacht haben, sie würden da was Großes bauen und haben eigentlich diese Schulden aufgetürmt, das ist eigentlich was, was uns von uns entfernt hat. Das hat uns ja von der Natur entfernt. Ja. Das hat uns davon entfernt, dass wir das essen können, was aus unserer Erde sozusagen kommt. Es hat uns von total vielen Dingen und von einem Verständnis auch für die Welt einfach entfernt. Und sie sagt dann, eigentlich müsste man das anfangen, neu zu denken als Emanzipationsbewegung wieder hin zu mehr Verständnis und zu mehr Einklang auch mit unserer Umwelt. Und ich habe gedacht, wir können zum Abschluss noch mal kurz was hören aus dem Buch und ich würde dich bitten, das vorzulesen.
Gerne.
Und zwar sind das ein paar Seiten, wo sie am Ende noch mal so ein bisschen einfach so stichpunktartig, würde ich sagen, auflistet, wo man auch den Sound von Imke mal hören kann, wie dieses Erzählen über die Klimakrise aussehen könnte. Und das sind hier diese zwei Absätze.
Mhm.
Die
dann reich mir mal rüber das Schmuckstück.
Es kommt.
Es kann ein einzelner Tag sein, der erzählt wird, in allen Stunden und Minuten, in einem multiperspektivischen Spektrum an Personen, die diesen einen Tag erinnern. Es kann eine einzige Einsicht sein, die in ihrer ganzen emotionalen Wucht so ausbuchstabiert wird, dass sie erstmals so hell und so klar erkennbar wird. Es kann der Hintergrund sein, vor dem alles andere sich abspielt. Es kann der Basso Continuo sein, der unter allem mitläuft. Es können Bruchstücke sein, nur noch Fetzen einer Erzählung, etwas, das zerstückelt, zerfranst, zersplittert ist und in dieser Form eben die Realität eines Bebens abbildet. Und auch hier wird, ähnlich wie beim Erzählen von Gewalterfahrungen, immer wieder in verschiedene Richtungen gedacht werden müssen. Auch hier werden Menschen und Landschaften nicht allein als die Beschriebenen, die sich einem darbieten, nicht allein in ihrer zerstörten und verzweifelten Gegenwart, sondern es wird auch gezeigt, was oder wer sie waren, bevor eine Katastrophe über sie hereinbrach. Ich finde es übrigens ganz schön bei diesem Stück, dass sie danach, ich sehe das hier gerade beim Überfliegen, auf Rombo von Esther Kinski eingeht. Und das ist ein Buch, was ich auch gelesen habe und was sehr empfehlenswert ist und genau das auch tut beim Schreiben über das große Erdbeben in Norditalien.
Das sagt sie auch genau, dass sie das Buch empfehlen würde als Beispiel dafür, wie gutes Schreiben über die Klimakrise schon aussehen kann.
Ja.
Dann empfehlen wir das auch gleich mit, ne?
Würde ich auch sagen, es ist ein fantastisches Buch. Und dann
wir kriegen noch ein Gedicht.
Kriegen wir noch ein Gedicht, genau. Ich habe heute mitgebracht den Band Kiesel von Günter Keip. Und das sind ganz kleine Gedichte, kleine Kieselsteinchen. Und ich lese Nummer 93. Auch ich habe meine Grenzen. Kann mich nicht in eine Schnecke verwandeln. Kann dem Regen nicht entkommen, der in dicken Perlenschnüren vom Himmel hängt. Das Einzige, was zählt, ist der Wind, der mich umweht. Nicht zu kalt und nicht zu heiß, nicht zu laut und nicht zu leis. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.